Ja, ja, das ist die Frage.
Es wird zumindest nicht planbar sein, denke ich. Also man hat selber keine Kraft zu entscheiden, ob es absolut verloren geht, was man tut, oder ob es wertvoll wird.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ist das überhaupt möglich? Ja. Übrigens, naja, selbstverständlich, wenn ich absichtlich ein Loser werde, ja, dann ist es schon sozusagen bedeutsam. Es ist dann, bin ich ja dann kein Loser, sondern es ist mir gelungen, ein Loser zu sein. Ja. Ich habe mich entschlossen, ein Loser zu sein, und ich habe es tatsächlich geworden und habe erreicht, was ich wollte. Ja. Dann sind seine Sachen. Also ich weiß nicht, es sind diese verwandte und sehr tief miteinander verbundene Fragen. Ob es möglich wäre, im Leben zu verlieren, und ob es möglich wäre, etwas ohne jede Bedeutung zu sagen. Ja, das sind so, das ist wirklich auf einer gewissen Ebene das ist die gleiche Frage. Und ehrlich gesagt, ich kann nur Positionen und Überlegungen bestimmter Autoren zu dieser Frage zitieren. Aus meiner eigenen Perspektive gesehen würde ich sagen, nicht. Das ist nicht möglich. Also würde ich auch so sagen. Zumindest in meinem letzten Buch sage ich das. Also um ein bisschen sozusagen konsequent zu bleiben, muss ich das auch wahrscheinlich vertreten. Aber ehrlich gesagt bin ich ja nicht. Ich bin nicht wirklich. Das Problem ist, und das versuche ich in diesem Buch auch zu thematisieren, wo das Problem liegt. Ja. Das Problem liegt in der Frage, wie schaffe ich zunächst einmal die Lage, in der ich diese Unterscheidung überhaupt vornehmen kann. Das ist das Problem. Ja. Also wie soll eine Lage geschaffen werden, in der ich diese Frage wirklich stellen kann und in der ich eine Antwort darauf bekommen kann. Und also ein Loser kann nur jemand sein, ja, dass dass etwas erreichen will, ja, dass etwas erreichen wollte, das hat er nicht geschafft. Ja, das hat er nicht geschafft. Deswegen ist er ein Loser. Also er hat nichts erreicht. Noch hat er aber nichts erreicht, ist es für uns eine Lehre. Ja, nicht wahr? Weil sozusagen die guten Ergebnisse sind keine Ergebnisse, ja? Sondern die schlechten Ergebnisse sind für uns lehrreich. Und als eine Lehre ist das sowieso sinnvoll und sowieso verwertbar. Ja? Wenn es verwertbar ist, hat ein Loch. Gestern war eine Diskussion. Das ist eine gespenstische Situation, Diskussion über die deutsche Vergangenheit im Rahmen von Baden-Baden Disput. Sowieso eine Sendung, die sozusagen zum Schließen sozusagen schon verurteilt ist. Und glaube ich, in ein paar Monaten abgeschafft wird. Und so saßen da die Leute Und übrigens diese Problematik des Losers, ja, aus einer oder anderen Perspektive, ist ja fast identisch geworden mit der Problematik des Holocaust. Ja. Wenn man jetzt sieht, wie die geführt wird, also von Derrida, also schon die Tatsache, dass Benjamin unter Umständen als Opfer des Holocaust gesehen werden kann, deutet in diese Richtung. Und dann Derrida hat noch einen Impuls gegeben und Hannah Arendt hat noch einen Impuls gegeben, also für einen Impuls gegeben. Und so sind sozusagen die Opfer von Holocaust, sind so die klassischen Loser. Ja. Sind klassische Loser, aber sie nicht gekämpft haben, das ist der Punkt. Wie Aleida Aßmann die Einzige, die wirklich gut gesprochen hat gestern, sie hat gesagt, leider kennt Deutschland, kennt die deutsche Sprache nicht den Unterschied zwischen Victim and Sacrifice. Und sagt in beiden Fällen Opfer. Aber es gibt zum Beispiel Opfer im Krieg. Ein Opfer im Krieg ist Sacrifice. Das heißt, ich gehe im Krieg und opfere mich. Und wenn ich getötet bin, das ist mein Opfer, das ich gebracht habe. Das ist Sacrifice. Wenn ich aber zu Hause sitze und zufälligerweise von irgendwelchen Dingen, die mir auf den Kopf fällt, getötet werde, dann bin ich ein Victim. Ja? Ich bin kein Sacrifice. Ja? In diesem Sinne Opfer. Und das sind zwei absolut unterschiedliche Opfer. Ja? In diesem Sinne kann man sagen, dass Holocaust-Opfer Victims sind. Es gibt eigentlich kein Holocaust, es gibt kein Sacrifice, sondern sie sind sozusagen zufällig unter der Räder der Geschichte geraten. Ohne jede Absicht oder jeden Kampfwillen und ohne jedes Ziel. Ja, sie haben sozusagen kein Ziel verfolgt. Sie haben auch kein Ziel verfolgt, gegen etwas oder für etwas zu kämpfen. Ja, das heißt, sie sind diejenigen, die einfach unter der Räder der Geschichte geraten sind. Und so kann man sagen, dass solche Leute sind ja typische Loser. Ja? Die sind Loser ohne überhaupt eine Chance zu haben, auch von innen aus gesehen, Winner zu sein. Ja, die sind Loser nicht im Sinne, dass sie bei einem Kampf verloren haben, sondern sie verloren haben, ohne diesen Kampf überhaupt anzufangen. Ja? Na gut, man kann so resonieren, sozusagen, so denken, in dem Falle ist zum Beispiel die ganze Diskussion, die gestern war, also Aleida Aßmann war die Einzige, die sozusagen informiert genug ist und sozusagen sich keinen Ausrutscher zu erlauben. Alle anderen waren einfach nicht uninformiert. Ja. Und deswegen haben wir 100-mal gesagt, wir müssen eine Lehre aus dem Holocaust ziehen. Wobei Derrida und viele andere, schon Anna Arendt, hat gesagt, das ist eine Beleidigung, ja, sozusagen, diese Menschen, eine Lehre aus ihrem Schicksal zu ziehen, welche Lehre auch immer. Weil eine Lehre, an sie zu erinnern, um eine Lehre daraus zu ziehen, bedeutet, sie zu verwerten. Und sie zu verwerten bedeutet, dass sie in den Kreislauf der Wirtschaft, inklusive kulturelle Wirtschaft, hineingezogen werden, wo sie eigentlich nicht wollten. Ja? Sie wollten sozusagen keinen Punkt machen. Sie wollten überhaupt sozusagen nichts erreichen. Sie wollten nicht verwertet werden, in einem Sinne oder anderen. Und plötzlich geraten sie sozusagen in eine Maschine, die Verwertungsmaschine, die ja weiter dreht und dreht und dreht. Das ist zum Beispiel die Position von Derrida, ja, das ständig sozusagen in allen seinen Positionen unterstreicht, dass Holocaust, über Holocaust soll man nicht reden, man soll keine reden. keine Lehren daraus ziehen, also das so lassen, wie es ist. Nun, auf der anderen Seite, wenn man einen Begriff der Menschlichkeit einführt, da kann man das nur begreifen im Sinne von, sagen wir, Bertolt Brecht, der gesagt hat, es gibt sozusagen, das Leben ist eine Leistung. Im Leben gibt es nichts Natürliches. Leben ist eine Leistung. Wir sind auch jetzt geboren, ja, nicht wahr? Nicht geboren, sondern produziert, gewissermaßen. Und gewissermaßen war es immer so. Hat gesagt, eine Hausfrau muss ungefähr mit gleichen Fähigkeiten ausgestattet werden wie König der beiden Spanien, um sozusagen ihr Haushalt zu führen. Im Grunde ist es ein sozusagen politisches, technologisches, ökonomisches Unternehmen. Also so etwas wie ein normales Leben gibt es nicht. Nun, reden wir in diesem Sinne, müssen wir allerdings gestehen, dass diese Holocaust-Opfer, dass ihnen es nicht gelungen ist, ein normales menschliches Leben zu führen. Also wenn man sozusagen die Latte anders steckt und sagt, sozusagen ein Leben zu leben, überhaupt lebendig zu bleiben, ist eine Leistung. Lebendig zu werden ist eine Leistung und lebendig zu bleiben ist eine Leistung. Sie haben es nicht geschafft und sie sind so Loser. Nun, welche Lehren man daraus ziehen kann? Na, Israel hat zum Beispiel bestimmte Lehren daraus gezogen. Ja. Das heißt, ob man Lehren ziehen kann, ob man verwerten kann oder nicht verwerten kann und wie man verwertet, ist letztendlich die Frage, die davon abhängt, inwieweit man den Unterschied zwischen, sagen wir, Natur und Kunst treibt. Das ist die entscheidende Frage. Ja. Das heißt, je weiter man diese Unterscheidung treibt und sagt, auch das ist Natur, auch das ist Kunst, auch das ist Kunst, auch das ist Kunst, desto weniger gibt es so etwas wie Loser. Ja, nicht wahr? Wir hatten zum Beispiel, da war kein Student bei dieser Veranstaltung, glaube ich, oder nur ein paar, wenn überhaupt. Aber das war nicht interessant, bis zu einem gewissen Grad, eben aus dieser Perspektive gesehen. Das war die Veranstaltung zum Herausforderung Tier, über die Tiertransporte und so weiter. Dann, das sind diese Tiere, die überproduziert werden in der EU und auf grausame Weise abgeschlachtet. Und zwar in großen Mengen, überproduziert in großen Mengen abgeschlachtet. Die sind Opfer für uns, weil wir sagen, sie haben dafür nicht gekämpft, dafür, sozusagen, sie haben nichts geleistet. Erstens, ihr Leben war keine Anstrengung, dass sie keine Anstrengung war, sozusagen ist ihr Tod sinnlos. Drehen wir aber die Sache um. Ja. Tun wir das, dann fragen wir, wie wir uns von diesem Vieh unterscheiden. Wir können ruhig sagen, dass wir uns von diesem Vieh wenig unterscheiden, weil wenn am Leben zu bleiben eine Leistung ist, dann sind wir alle gescheitert. Weil wir werden alle tot. Und zwar, wir werden alle tot, Und da stellen wir uns die Frage, haben wir diesen Tod verdient? Haben wir uns überhaupt angestrengt zu sterben? Haben wir uns angestrengt zu leben? Was bedeutet zum Beispiel eine solche Anstrengung? Was bedeutet die in dieser oder durch diese Anstrengung überhaupt ein Loser zu werden oder ein Winner? Was bedeutet diese Anstrengung zu vollziehen oder nicht zu vollziehen? Dann wird es wieder schwierig. Ja? Das heißt, wir haben eine gewisse, und da stimmt ja schon, und da spielt ja dieser Unterschied zum Beispiel zwischen Opfer und Holocaust und Opfer und allen anderen keine Rolle mehr. Ja? Weil auf einer gewissen Ebene sind alle tot, ja, so oder so. Wir müssen nicht übersehen, dass die ganze Geschichte mit den Kriegsopfern und so weiter, Kampf für das Leben und so weiter, für das Leben, auch eine Verschleierungsfunktion hat. Das heißt, verschleiert die Tatsache, dass ob so oder so, ob, ja, aber es ist immer das Gleiche kommt. Ja. Wir werden abgeschlachtet, entweder so oder so. Und es ist immer unangenehm. Ja. Ist es Krieg? Ist es die moderne Medizin? Was macht das für einen Unterschied? Das heißt, auf der einen Seite können wir den Gedanken der Lebenserhaltung und alles, was damit zu tun hat, als eine Leistung sehen. Ist es so, dann ist alles eine Wertproduktion und eine Ökonomie. Auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, dass der Tod sinnlos ist, nicht eingeschrieben werden kann in die Gesamtökonomie. Es ist schwierig zu verstehen, welche Lehren denn überhaupt man aus dem Tod ziehen soll. Alle Versuche, dem Tod eine Bedeutung zu geben durch die Religion und was auch immer, blieb so oder so problematisch. Und so auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, wir haben zumindest ein Phänomen oder vielleicht der einzige Phänomen, wo unsere Verwertungsstrategien versagen und wo wir das Gefühl haben, es muss etwas sein, auch generell, in der Sprache, im Leben, was ein totes Symbol ist, ja, was, oder Metapher des Todes. Ist es eine Metapher des Todes, dann ist es ja auch Metapher der Sinnlosigkeit. Ist es auch eine Metapher des Untergangs, ohne Rückkehr und eines Wertverlustes ohne Rekuperation. Ja? Und deswegen sage ich, die ganze Sache schwankt. Ja, die Sache schwankt und dreht sich um eine Achse. Ja? Und diese Achse ist die Unterscheidung zwischen Kunst und Leben und die Frage, was ist Tod? Ist Tod Kunst oder ist Tod Leben? Oder ist etwas, was beides verhindert oder die Unterscheidung problematisch macht und Element des Nicht-Paradigmatischen, also des Sinnlosen, des Nicht-Paradigmatischen. Also letztendlich ist es der Tod, der das ein Problem darstellt. Es wäre eigentlich besser, wenn alle Menschen getötet werden würden. Ja? Weil wäre, ja, das ist im Grunde eine Utopie. Ja? Wenn man schon eine Utopie hat, dann ist es eine Utopie des totalen Krieges, wo nur Mord oder Selbstmord stattfindet. In einer solchen Gesellschaft wäre die Werteproduktion perfekt. Ja, das wäre der perfekte Kapitalismus und das wäre die perfekte Ökonomie. Ja. Wir hätten dann auf der einen Seite statt Geburt Menschenproduktion. Ja. Auf der anderen Seite ständiger Krieg. Das ist im Grunde die Orwellsche Gesellschaft und die Orwellsche Gesellschaft ist ja die utopische Gesellschaft, ja, schlechthin. Das wäre sozusagen die Vollendung. Da aber wir sozusagen die Grenze zwischen Krieg und Nichtkrieg, zwischen Krieg und Frieden ständig unterwandert werden durch den natürlichen Tod, ja, kann man irgendwie diese Grenze nicht stabilisieren. Ich denke, dass das letztendlich, warum alle vom Krieg träumen, ja, warum sozusagen die ganze Kultur letztendlich eine ekstatische Beschreibung des Krieges ist, ja, was auch immer man sagt. Ja. Ja, wir kennen sozusagen in unserer Kultur nichts anderes als sozusagen ekstatische Beschreibung des Krieges. Ja. Die ganze Chronik der Antike und die ganze mittelalterliche Literatur, die Literatur der Neuzeit, Hans Nuff. Weil der Krieg ist die einzige Möglichkeit, über die wir verfügen, dem Tod eine Wertform in der Form von Mord zu geben. Ja, deswegen ist das so für uns diese Hollywood-Filme und so weiter so faszinierend, wo alle Leute getötet werden. Ja? Es ist interessant, dass ein spannender Film oder ein interessanter Film ist der Film der Mord, wo alle Helden, auch negative Helden, niemals von allein sterben, ja? Sondern immer umgebracht werden. Das ist die Utopie. Die Utopie ist die Welt, wo wir alle umgebracht werden und niemals einfach sterben. Aber diese Utopie ist schwer zu erreichen. Irgendwie wird ständig unterlaufen und jemand stirbt irgendwie dazwischen. Das wird im Film zwar nicht gezeigt, aber es passiert im Leben immer wieder. Und so sehe ich eine gewisse Schwierigkeit.
Im Verhältnis zu dieser Wertungs, was die da sagt, wo steht dazu im Verhältnis, dass es ja Dokumente gibt, die durchrechnen, die ökonomische Effizienz von Häftlingen, wenn man ihnen so und so viel zu essen gibt am Tag und so viel. Und die dann bis auf das Zahngold, das ja. Durchschnittliche, genau die Verwertbarkeit eines solchen Menschen so zu erkunden.
Ja, das ist sicherlich eine unglaubliche übrigens Erleichterung für die ganze Welt gekommen, dass man plötzlich verstanden hat, dass der Holocaust ein unglaubliches ökonomisches Unternehmen war. Und eine Vermögensumverteilung ohne Gleichen, ja, das ist ein sehr komplizierter ökonomischer Umverteilungsmaschine. Ja. Diese ökonomischen Überlegungen sozusagen, die erleichtern immer sozusagen die Situation. Aber die Frage ist, nur die Derrida stellt, ob wenn ich sage, dass das Leben und der Tod dieses Menschen, der sozusagen aus seinen Verhältnissen eigentlich für ihn zufälligerweise ausgerissen war oder ermordet war, auf eine Weise, die ihm auch unbegreiflich war und die er nicht reflektieren konnte und gegen die es nicht unternehmen konnte, sozusagen, was mit seinem Glauben nichts zu tun hatte. Und wenn wir sagen, wir betrachten dieses Schicksal und ziehen moralische Konsequenzen daraus. Ob es nicht das gleiche wäre, als diese goldene Zähne sozusagen im Mund zu ziehen und dann sozusagen in etwas Wertvolles zu verwandeln. Ja. Wir unterliegen einer Illusion der Möglichkeit, wenn nicht materiell, sondern zumindest geistig davon zu profitieren. Und in diesem Sinne sind wir genauso Profiteure, ja, wie diejenigen, die ihn ermordet haben, gewissermaßen. Das liegt sozusagen auf der gleichen Linie. Wir müssen irgendwie akzeptieren, das würde Derrida sagen, und ich werde über Derrida und seine Strategien und weiter reden. Und viel reden, weil es interessant zu sein scheint, gerade in diesem Zusammenhang. Aber ich würde sagen, lassen wir das einfach. Ja. Das beginnt übrigens schon mit Benjamin, ja, wo er in seinem Text über die Gewalt sagt, das wirklich Unangenehme bei der Gewaltanwendung oder Zerstörung ist, dass daraus etwas Gutes kommt, ja, ab und zu. Ja. Und eine neue Ordnung, ja, die irgendwie angenehm aussieht. Ja. Eigentlich wäre es besser, wenn es nichts Gutes daraus gekommen wäre. Dann wäre diese Gewalt als Gewalt schon sozusagen käme zu ihrem Recht. Also für eine gewisse Optik, ja, jetzt sind diese ganze moralische Überlegungen und so weiter eine Art Ausbeutung. Und eine unangenehme Art Ausbeutung. Eine Perspektive, die man eigentlich leicht nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite, man kann diese Sagen, man kann diese wirtschaftliche Dimension nicht abstreiten, man kann es nicht abstreiten, dass es auf der anderen Seite gewisse Abstimmungen gab, man kann nicht abstreiten, dass das und jenes, ja. Deswegen sage ich, wir schwanken ständig. Was wirklich ein Problem ist, ist die Frage, inwieweit wir generell dem Tod einen Sinn geben können. Und da ist die Religion sicherlich eine Rettung. Weil indem die Seele den Körper überlebt, kann sozusagen die Seele eine Lehre daraus ziehen. Sehen Sie, wo es wirklich gut funktioniert hat, das Ganze. Bei der indischen Philosophie oder bei der platonischen Philosophie der Seelenwanderung. Ja? Zum Beispiel, ich bin im KZ ermordet, dann wandert meine Seele in den Körper eines, ich weiß nicht was, eines Fischers oder was auch immer. Dann ziehe ich bestimmte Konsequenzen daraus. Das heißt, ich schwimme nicht dorthin, wo die viele Barracudas sind und ich weiß nicht was. Ja. Das heißt, wenn meine Seele die Möglichkeit hätte, von einem Körper zu anderen Körper zu gehen und für meine weitere Existenz gewisse Schlüsse zu ziehen, ja, von dem, was früher war, sei es im Paradies, sei es in der Hölle, sei es bei der Seelenwanderung und so weiter, dann ist das kein Problem. Bei der Säkularisierung haben wir aber diese unangenehme Lage, dass bestimmte Leute sterben und andere Leute daraus Konsequenzen ziehen für ihre Seele. Und das scheint irgendwie problematisch zu werden. Ja, die Säkularisierung hat diese schöne moralische Zusammenhang zerstört dadurch. Weil der Körper ist der eine und die Seele ist der andere. Jetzt ist irgendwie unklar, was man damit anfangen soll.
Noch eine Frage, und zwar diese Teilung bei Marx in Menschengeschaffenes und Nichtmenschen und Toten. Bei dieser Feststellung, dass auch Technik nicht kontrollierbar sind, obwohl sie menschengeschaffen sind. Wie kommt man da zurück zur Verantwortung, wenn man zum Beispiel den Holocaust begreift als eine Spielart von Ökonomie?
Ja.
Dann ließe sich aus dieser Unkontrollierbarkeit eigentlich ja überhaupt keine moralische Verantwortung ableiten.
Gar keine Frage. Deswegen hat zum Beispiel, und das zu Recht, ja, das war früher bemerkt, aber da hat Althusser ganz klar gesagt, dass Marxismus ist Antihumanismus. Ja. Weil der Mensch, indem ich sage, der Mensch steht nicht im Zentrum seines eigenen Schicksals, sondern der Mensch ist eine Ware. Er hat seinen Preis. Und er zirkuliert in diesem Kreisfall genauso wie alle anderen Dinge auch. Dann kann ich sicherlich den Menschen nicht ins Zentrum der Verantwortung schieben und zu sagen, du bist für diese Prozesse verantwortlich. Ja? Ich kann nur sagen, und das ist die klassische marxistische Antwort, ja, was ist ein Effekt der bestimmten kapitalistischen Entwicklung auf bestimmte gesellschaftliche Phase, ja, und Schluss damit. Ja. Zum Beispiel der klassische Marxismus in Russland, ja, hat diese ganze Geschichte mit Holocaust überhaupt nicht reflektiert. Das war überhaupt kein Thema. Das kam jetzt zum Beispiel zum ersten Mal mit den westlichen Einflüssen und so weiter. Weil in der DDR war es angefangen. Weil das war gesehen als Epiphänomen, als eine der Manifestationen einer bestimmten Produktionsweise. Ja. Übrigens, Adorno, der in vielen Hinsichten revisionistisch war, in vielen Hinsichten aber stramm marxistisch. Der hat zum Beispiel absolut kein Wert darauf gelegt, über Holocaust viel zu reden oder diese ganze Geschichte überhaupt um den Nazi-Deutschen viel zu reden. Er hat zum Beispiel schon ziemlich früh behauptet, dass der repressive Toleranz des amerikanischen politischen Systems sich von der repressiven Repressivität, sozusagen der repressiven Intoleranz des faschistischen Staates in Deutschland nicht unterscheidet. Es sind von der Grundlage her, von der Basis her die gleiche Formationen sozusagen und die gleiche Konstellationen der Produktivkräfte. Und wenn sozusagen der Überbau mal so aussieht, mal anders aussieht, der Unterschied ist noch nicht überbewertet. Also die klassische marxistische Theorie sieht im Faschismus generell nur eine bestimmte Form der zu schnellen Anpassung der kapitalistischen Gesellschaft, also zu schneller, was der Faschismus überhaupt für eine marxistische Theorie, ja? Das ist eine beschleunigte beschleunigte Verwandlung der feudalen Ereignisse in kapitalische Ereignisse. Ja? Und dann zum Beispiel beschreibt der Marx, wie diese Prozesse in England gelaufen sind, also im 17. Jahrhundert, ja, also vor Vorgang angefangen hat. Er hat damit angefangen, dass die Landlords auf deren Länder, die Bauernbevölkerung gelebt hat, entschlossen haben, diese Länder zu reinigen und die Bevölkerung zu vertreiben, um dort Schafe zu züchten. Und so wurden in kürzester Zeit aber Millionen von Bauern vertrieben und die meisten sind gestorben. Das heißt, sagen wir, die Zahlen sind interessant genug, das sind 2 Millionen pro Jahr oder 3 Millionen pro Jahr, die im Endeffekt gestorben sind. Viele wurden dann, die versucht haben, dagegen zu protestieren, wurden dann exekutiert. Das heißt, man kann sagen, dass in der kurzen Zeit dieser Verteidigung von 6 Jahren wurden viele Millionen Menschen allein in England umgebracht, wobei es in Irland noch zweimal so viel war. Das ungefähr. Und dann im Effekt, also als Endeffekt dieser Entwicklung, hat eine Arbeitsarmee entstanden, die ja die soziale Grundlage für die beschleunigte Entwicklung der Wirtschaft und der Industrie in England geschaffen hat. Wobei die gleiche Industrie auf dem Kontinent nicht greifen konnte, weil die Masse der Bevölkerung Frankreich oder Deutschland geblieben ist auf ihren angestammten Plätzen und einfach zu diesen Fabriken für diesen Preis, für diesen Lohn nicht ging zu arbeiten. Ja, so haben wir soziale Bedingungen, die nicht erlaubt haben, die moderne Industrie in Kontinentaleuropa so schnell zu entfalten wie auch in England. Und das gab der England eigentlich der Übermacht im 18. und 19. Jahrhundert über das Kontinentaleuropa. Übrigens die Analysen dessen, was in Frankreich und Deutschland jetzt passiert auf ökonomischer Weise, sind auch alle Analysen, die jetzt alle vorliegen, ja, habe so einige gelesen, die sagen alles, es handelt sich um die demografischen Prozesse. Eigentlich sozusagen sind diese Länder genauso vorbereitet, industriell, von der technischen Potenzial her, wie etwa Amerika. Aber diese zweite Revolution greift nicht, weil der demografische Prozess anders verläuft. Und so ist es ja genau, war es schon einmal in England. Das heißt, auf der einen Seite, wir haben diese grausame Vertreibung, auf der anderen Seite, diese grausame Vertreibung war eigentlich die Grundlage für die Entstehung der modernen Industrie. Und so kann man diese Prozesse von Holocaust, aber auch der ganze Kriegsgeschehen des Ersten und Zweiten Weltkriegs in Kontinentaleuropa sehen als Entwurzelung der europäischen Menschheit und Verelendung der europäischen Menschheit, die ja die Möglichkeit geschaffen haben, diese Menschheit, also der Kontinentaleuropa, in den ökonomischen Prozess zu integrieren. Bataille hat darauf aufmerksam gemacht, dass nachdem Kontinentaleuropa viele, viele Jahrzehnte unterentwickelt war, die Entwicklung kam rasant vom Jahre 47 bis, sagen wir, bis Ende 50 Jahre, 60 Jahre. Das heißt, in dieser Zeit wurde mehr gemacht als in der ganzen europäischen Geschichte davor, wenn man sieht, ökonomische Industrie und so weiter. Und das schreibt ganz direkt, dass die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs vorgenommen hat und die Entwurzelung der Menschen in Zentraleuropa haben die Voraussetzung geschaffen für die Entstehung der modernen Industrie, die früher in Europa wegen der traditionellen Gestalt, sozusagen Verfasstheit dieser Gesellschaft, nicht greifen konnte. Aus der orthodox-marxistischen Perspektive gibt es also keine Frage nach der Verantwortung jeglicher Art. Sondern wir haben hier mit den ökonomischen Prozessen zu tun, die sich durchsetzen, so oder so, in einer Form oder anderen. Und die Form ist nicht so wichtig. Wichtig sind die Prozesse und das sind die ökonomischen Prozesse. Und Faschismus war ein Vehikel zur Durchsetzung der Prozesse. Weil alles, was mit Ökonomie zu tun hat, liegt letztendlich nicht in der Verantwortung des Menschen. Der Versuch sozusagen, die Ökonomie unter die politische Kontrolle, die moralische Kontrolle zu stellen, ist nach marxistischer Theorie eine absolute Illusion.
Sowas wie der Golfkrieg und die jetzt nach sich ziehenden Sanktionen und die Lebensmittellieferungen in den Irak und das, sagen wir mal, am untersten Überlebensminimum halten der Leute genau dieselbe Geschichte, oder was?
Das ist dieselbe Geschichte, weil es geht nur darum, dass um die Globalisierung, ja, das heißt die Märkte, entwickelt sich so, dass es zu einem gemeinsamen Markt kommt. Und das heißt, die Regime werden bekämpft oder zumindest gestoppt. Die in dieser Ausrichtung, also das serbische Regime oder eben Hatarakshas Regime, die antiglobalistisch sind in ihrer Grundhaltung. Ja, die sind entweder isoliert, sodass man einfach wartet, bis sie von sich selbst erfahren. Ja. Man will keinen radikalen Krieg gegen sie führen, man dämmt sich einfach an und wartet, bis sie von alleine sich auflösen, irgendwann. Wie in einem Ghetto eigentlich. Ja. Aber generell geht es darum, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse ein Stadium erreicht haben, wo sozusagen das Interesse fast aller Schichten der Gesellschaft darin besteht, diese gemeinsamen Märkte zu schaffen. Und wir wissen, dass das in Schüben gemacht worden war. Wir wissen, wie die Öffnung von Japan im 19. Jahrhundert stattgefunden hat, China und so weiter, mit gewaltsamen Methoden, dass man praktisch unter der Androhung der Gewalt verlangt hat, die Märkte zu öffnen. Ja, wenn man sieht, die Geschichte der kapitalistischen Entwicklung im 18. 19. Jahrhundert bis heute, im 20. Jahrhundert, das ist der Kampf um die Öffnung der Märkte. Und immer wo es eine Macht kam, die versucht hat, die Märkte sozusagen, diese Öffnung der Märkte, diesen Prozess zu stoppen, wurde sie bekämpft. Und zwar mit militärischen Mitteln. Wäre aber eine Regierung damit einverstanden, Märkte zu öffnen, wurde diese Regierung mehr oder weniger akzeptiert, auch wenn sie sehr unangenehm war. Ja? Wir wissen, es gab sehr viele unangenehme Regierungen, von Pinochet und so weiter. Sie wurden aber nicht bekämpft, weil sie die Märkte geöffnet haben. Die gleiche oder sogar weniger unangenehme Regierung wie Castro wurde aber bekämpft und bleibt bekämpft, weil sie die Märkte nicht öffnet. Und das ist sozusagen der entscheidende Unterschied. Ja? Das ist wahrscheinlich ein Kriterium, wo die militärische Gewalt angewendet wird und nicht angewendet. Wobei Marx sicherlich auf der Seite des Imperialismus steht. Ja. Er steht auf der Seite, obwohl er alle diese Opfer sozusagen beklagt, er steht auf der Seite der offenen Märkte und der Radikalisierung des Kapitalismus, weil er meint, das ist der Weg, den die Menschheit gehen soll, um zu dieser Totalität und Durchsichtigkeit und Selbstreflexivität der Verhältnisse zu kommen. Ja. Erst wenn alles zum Markt wird, kann auch gleichzeitig alles durchsichtig, planbar, strategisch zu werden und sozusagen sich umschlagen in eine neue Phase. Wenn es sozusagen Insel der Undurchsichtigkeit, Insel der Unkontrollierbarkeit, Insel gibt, die sich dem Austausch entziehen, die diese Transparenz entziehen, müssen diese Inseln aufgelöst werden, sie müssen integriert werden. Sozusagen der Umschwung zu einer humaneren Ordnung kann nur dort antreten, wo die allgemeine Transparenz durch die Praxis selbst und nicht bloß durch die Theorie erreicht ist. Ja? Das heißt, ich kann denken und denken und denken und für mich ist da alles klar. Für mich ist schon alles klar. Wie von Marx, ja. Aber für das System ist nicht alles klar. Weil das System selbst hat sich nicht reflektiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja, bei marxistischem Denken. Wir sind als Theoretiker imstande, die Situation zu reflektieren. Das reicht aber nicht aus, damit sie sich ändert oder in eine andere Phase übergeht. Dazu braucht dieses System sich selbst, in sich selbst zu reflektieren. Das heißt, das System muss für sich selbst transparent werden. Und das kann das System tun in seiner eigenen Praxis. Und diese Praxis besteht eben darin, dass man überall hingeht und fragt, was kostet das eigentlich? Ja? Und wenn man sagt, ich weiß es nicht, dann sagt man, naja, dann sehen wir halt, ja, wie teuer kannst du dich verkaufen. So. Aber verkaufen musst du dich, ja? dann werden wir deinen Preis schon feststellen. Ja? Und wenn das System für sich selbst transparent wird und es sozusagen alles seinen Preis bekommt, dann erst wissen wir, was mit wirklich zu tun.
Aber warum ist das noch nicht so? Das ist doch eigentlich schon so, oder nicht?
Na, was würde ich sagen?
Welcher Fleck der Erde irgendwie hält sich denn dem? Also,
es geht in die Richtung, es geht in die Richtung, aber es ist nicht gleich so, ja, weil es so vieles gibt, wo der Preis noch nicht klar ist. Ja, Irak ist so ein Beispiel und vieles andere mehr. Ja. Also nicht alles ist noch rationalisiert und durchgerechnet. Und das ist alles auf dem Weg, aber noch nicht wirklich
angekommen. Welchen Preis wird denn dann gesucht? Also gibt es dann unterschiedliche, also gibt es dann verschiedene Arten von Preisen?
Oder nee, es gibt einen Preis, aber es gibt Dinge, die noch nicht, ihren Preis noch nicht erfahren haben. Ja, zum Beispiel muslimischer Fundamentalismus hat seinen Preis noch nicht erfahren. Er weiß sozusagen noch nicht, für welchen Preis er seine Ideale verkaufen soll. Ja. Das ist das große Problem. Die Leute wissen nicht, wie viel sie eigentlich verlangen, um den ganzen Wahnsinn aufzuhören. Ja. Sie wissen, dass sie irgendetwas, aber sie sind noch im Zweifel. Sie zögern, weil sie nicht wissen. Sie denken, dass vielleicht sie bekommen mehr. Aber auf der anderen Seite haben ein ungutes Gefühl, sie bekommen weniger. Also, und ja, die Menschen zögern sich immer noch, sich zu verkaufen. Ja, also viele und viele Hinsichten. Das ist immer schlecht, ja. Weil wenn die Menschen sich nicht verkaufen, dann weiß man nicht, wie viel sie kosten. Und wenn man nicht weiß, wie viel sie kosten, dann ist das System, weiß nicht, was es ist. Ja, und Transparenz ist noch nicht erreicht und sozusagen Apokalypse ist noch nicht da. Wir sozusagen sind immer noch im Untergang, nicht sozusagen im Übergang. Jeder muss sich verkaufen, ja. Aber nicht alle.
Aber das ist ja dann auch nicht etwas, was notwendigerweise ein Ende findet, oder?
Naja, das ist die Idee von Maß, das findet ein Ende. Das ist, ja, das ist die Frage. Findet das ein Ende? Also wenn ich generell sage, dass es allgemein theoretisch gesehen nichts gibt, was keinen Preis hat, alles hat seinen Preis, muss diesen Preis feststellen und erfahren, muss seinen Namen erkennen, ja, einen Namen als Zahl erkennen, ja, Marx sagt, dann muss dieser Prozess ein Ende haben. Irgendwann kommt es dazu. Ja, wenn ich aber mit Benjamin und Bataille und Derrida sage, es gibt Dinge, die strukturell keinen Preis haben können und diese Preisgebung entziehen, dann ist es wirklich so ein Leerlauf. Ja? Dann kommt es nie zum Ende und der ganze Weg scheint absurd zu sein. Ja? Und irgendwie dadaistisch. Das ist sozusagen der höhere Dadaismus. Unsere ganze Ökonomie hat nur Sinn, wenn sie marxistisch gedacht wird. Das heißt, wenn sie zu einem Endzustand führt in ihrer Entfaltung, wo wir wirklich eine absolute Transparenz bekommen, absolutes Wissen darüber, was, wie, warum, wie viel kostet. Was kostet Religion, was kostet Überzeugung, was kostet Heroismus, was kostet Liebe, was kostet Fernsehen. Ja, also. Wissen wir das alles, sind wir gerettet. Sind wir am Ende angelangt. Können wir das nicht wissen, können wir nicht dazu kommen, dann ist die ganze, das ist die ganze Ökonomie ein sinnloses Abschlachten und Unterdrücken der Menschen ohne jeden Sinn. Und so hat Benjamin auch gesehen. Er hat gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass es keinen Preis für alles gibt und deswegen hat Geschichte keinen Sinn. Deswegen ist die ganze Ausbeutung und Unterdrückung umsonst. Es bringt nichts. also besser zu denken, für die eigene seelische Gesundheit, besser zu denken, dass alles seinen Preis hat. Weil dann kann man die menschliche Geschichte, und das tut auch Marx, als eine heroische, heldenhafte, tragische, aber doch sinnvolle Erkundung dieses Preises verstehen. Dann weiß man, warum man gelitten hat und was es kostet. Dann weiß man den Wert. Sonst gibt es keinen. Sonst gibt es die ganze Leid, die ganze Unannehmlichkeit, das ist so ein grausames, dadaistisches Spiel. Und unser Ökonomie ist ja ein Witz. Ich sehe, dass die Fragen zur allgemeinen Zufriedenheit beantwortet waren. Und so sehen wir uns in 2 Wochen. Aber ich rufe Sie auf, auch nächste Woche zu kommen und eben diese hegelische Linie zu verfolgen.